Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus. Gott sei Dank endlich wieder Länderspielwoche. Mal ehrlich, die Bundesliga, die wird aber auch immer langweiliger. Am letzten Wochenende gab es nicht mal mehr einen Elfmeter. Es gab kein Joker-Tor, es gab auch keinen Platzverweis. Stattdessen nur das übliche Bild Verfolgerteams, die sich gegenseitig die Punkte klauen und die Bayern damit schon nach 6 Spieltagen wieder enteilen lassen. Ist das noch Bundesliga oder nur Bayern-Trainer mit Publikum? Eine der Fragen, die wir heute klären wollen mit Florian von Stackelberg, der den Fußball und die Bundesliga speziell unter anderem natürlich für RTL im Blick hat. Hallo Florian.
Hi Malte, vielen Dank für die Einladung.
War natürlich ein bisschen überspitzt, Training mit Publikum, aber du als Kommentator, wenn du dich um die Zusammenfassung bei RTL kümmerst, Bayern-Spiele mit erwartbarem Ausgang und Spielverlauf oder dann doch lieber unerwartete, vermeintlich unerwartete Ausgänge bei Mannschaften wie Köln oder HSV?
Hat beides seinen Reiz. Beim einen ist man schon darauf vorbereitet, was kommt und kann sich danach so ein bisschen richten. Und beim anderen hat man dann doch das Problem, dass man hinten raus ein bisschen in Stress kommt, macht dabei natürlich mehr Spaß zu gucken und zusammenzufassen. Hat beides seine Vor- und Nachteile.
So sieht's aus. Aber der Kommentator nimmt natürlich das, was er kriegt. Man kann es sich ja in dem Fall sowieso nicht aussuchen. Aber du kennst das legendäre Hoeneß-Zitat mit dem Nikolaus und dem Osterhasen. Überspringt der Osterhase in diesem Jahr den Nikolaus und ist schon im Herbst auf Tour?
Ja, wahrscheinlich schon. Insgesamt ist es natürlich jetzt nach 6 Spieltagen, wenn wir auf die Tabelle gucken, deutlich. Und ich weiß auch nicht, ob es irgendwann nochmal knapper wird in dieser Saison. Die Bayern sind die allüberragende Mannschaft in dieser Spielzeit. Die Frage ist, ob sie es bis zum Schluss durchhalten, auf diesem Niveau auch zu performen, auch in der Bundesliga, die Bundesliga auch so ernst zu nehmen, wenn dann mal die Champions-League-Belastung so richtig reinkickt. Jetzt sind ja da erst 2 Spieltage gespielt, aber wenn dann mal so Spieltag 7, Spieltag 8 kommt, die Winterpause kurz war, ich meine, die Sommerpause gab es quasi nicht für die Bayern. Irgendwann müssen die ja mal mental abschalten und dann könnte es vielleicht nochmal irgendwie spannender werden, aber so richtig viel Hoffnung habe ich dafür nicht.
Sommerpause quasi nicht vorhanden, du hast es gesagt. Club-WM war natürlich ein Thema bei den Bayern, hat sie lange beschäftigt, waren ja doch ein paar Wochen dann unterwegs in den USA. Ist das vielleicht nicht sogar ein Vorteil, dass sie einfach die Spannung hochhalten konnten und dann mit neuen heißen Spielern, auch wenn im Transfermarkt ja so viel dann letztlich auch personell gar nicht geschehen ist, aber dann doch einfach diese Galligkeit und diesen Bock auf Titel und Spielen dann einfach eigentlich nie abgeflaut ist, weil sie hatten ja auch in der letzten Saison ein bisschen was zu beweisen nach der Vorsaison.
Das stimmt, aber ich glaube nicht, dass du als Mensch, und die Jungs sind auch noch Menschen, auch wenn sie manchmal wirken wie eine gut geölte Maschine, dann dauerhaft die Konzentration und die Spannung so hochhalten kannst. Mhm. Max Eberl hat es nach dem Spiel am Wochenende ganz gut gesagt gegen Frankfurt. Sie haben neue Spieler geholt, die passen sehr gut zu den Alten und haben die alten Spieler auch wieder auf ein nächstes Niveau gehoben, die schon dort waren. Also finde ich, sieht man zum Beispiel bei Serge Gnabry ganz gut. Ja. Harry Kane war schon immer gut, ist gut geblieben. Aber alles in allem, ja, hast du dann natürlich keinen Einbruch bisher erlebt, aber der muss irgendwann kommen, weil die Jungs, wie gesagt, keine Maschinen sind. Der muss irgendwann kommen. Wann er kommt, das ist, glaube ich, die Frage, ob die Bayern dann schon 20 Punkte Vorsprung haben und es dann völlig egal ist oder ob der jetzt noch Richtung Weihnachten kommt. Aber irgendwann muss das kommen. Das geht gar nicht anders.
Das könnte natürlich dann vielleicht sogar schon am 18. Oktober sein, wenn es gegen Dortmund geht, weil sollten die Bayern das gewinnen, dann wäre der Vorsprung auf Dortmund dann schon bei 7 Punkten. Beim Unentschieden wären es 4, das wäre vielleicht noch so, wo man noch sagen könnte, ja, da ist noch Spannung drin, gewinnen die Dortmunder, wäre es nur einer, das wäre wahrscheinlich für den normalen Fußballfan der Idealzustand. Aber hast du irgendwas am Wochenende gesehen, was dich daran glauben lässt?
Nicht so richtig und das liegt auch an den Verfolgern. Also die Bayern machen vorne ihr Ding, spielen jede Mannschaft wirklich her, die lassen dir keine Luft zum Atmen, die marschieren da voraus. Was ich aber das Spannende auch an der Bundesliga finde, wenn wir mal von der Meisterfrage absehen, gibt es ja so ein breites Mittelfeld, wofür die Bundesliga schon immer bekannt ist, dass jeder mal in Europa reinrutschen kann, ob es jetzt die Europa League ist oder ob es die Conference League ist. Nach unten hin ist auch alles offen. Es gibt immer wieder Ausrutscher nach unten, wie wir gerade zum Beispiel an Gladbach sehen oder auch an Mainz. Und das ist das, was mich spannend, was es so spannend macht, finde ich. Und die Verfolger, ja, die nehmen sich gegenseitig die Punkte und das macht nicht besonders viel Hoffnung, weil man bei Dortmund zum Beispiel gesehen hat, gegen Leipzig gab es diese Phasen, wo sie gar nicht gut aussahen, gerade zum Start ins Spiel hinein zum Beispiel. Wenn du dir die gegen Bayern leistest, dann ist das Spiel gelaufen. Mhm. Deswegen gibt es da in Richtung Meisterschaft für mich nicht so richtig viel Hoffnung, dass es da irgendwie von hinten auch nochmal Druck gibt für die Bayern.
Was man gegen das Frankfurt bei Bayern gesehen hat, dass wenn sie tatsächlich mal gepresst werden, wenn sie hochgepresst werden, dass sie dann ein bisschen in Probleme geraten. Das ging jetzt gegen Frankfurt natürlich gut, unter anderem, weil ja auch dieses Handspiel dann eben noch dazu kam. Sonst hätten sie zumindest ein Gegentor kassiert. Aber das ist vielleicht noch so ein Punkt, wo die Bayern angreifbar sind, wo es zumindest möglicherweise Chancen geben kann. Wobei man aber auch wieder sagen muss, die Abwehr der Bayern in diesem Jahr, sie steht auch deutlich besser als im letzten Jahr.
Ganz genau, würde ich so unterschreiben und ich glaube, das sind noch so Dinge, Frankfurt ist eine super, super krass gute Pressingmannschaft, ja. Da kann dir das mal passieren, aber das passiert halt auf höchstem europäischen Level, wo ich finde, dass die Frankfurter das machen mit ihrem Pressing. Ja. Ansonsten sehe ich nicht sehr viele Mannschaften, die das so umsetzen können und die Bayern dann tatsächlich in Probleme bringen. Ja. Aber die Bayern-Defensive, das absolut auch steht richtig gut mit 3 Gegentoren nach 6 Spielen, hast du dann auch kein großes Gegenargument dagegen.
Das kann man wirklich sagen. Tah Upamecano und wenn er reinkommt, Min-Jae Kim mit ein paar Abstrichen. Der hatte ja doch so ein paar Lapsi dann eben doch da drin, aber schon insgesamt besser aufgestellt als noch im letzten Jahr. Lothar Matthäus hat es gesagt, derzeit die Ausnahmemannschaft in Europa. Würdest du da schon in dieser Frühform, klar, Stand jetzt, um Niko Kovac zu zitieren, definitiv, aber ist das auch so die Richtung, in die du die Bayern momentan kategorisieren würdest?
Jein. Wenn wir mal ins europäische Ausland schauen, dann sehen wir, dass Barca am Wochenende zum Beispiel ausgerutscht ist, dass PSG gestern in Lille ausgerutscht ist, dass auch die Italiener nicht so durchziehen. Auf der Insel gibt es dann und wann Probleme. Bei Liverpool zum Beispiel haben wir jetzt gesehen, auch Manchester City hat nicht super ordentlich sortiert gewirkt. Da sind die Bayern schon zumindest in der heimischen Liga sehr gut unterwegs. Auch in der Champions League haben sie es bisher gut gemacht. Aber ich würde mal da noch nicht zu viel drauf geben. Die Mannschaften müssen Richtung März, April, Mai ihren besten Fußball spielen. Und dafür sind wir schon noch sehr früh in der Saison. Die Bayern machen es bisher gut, absolut, aber ob es jetzt die Überraschungsmannschaft in Europa ist oder die Dominanzmannschaft in Europa, weiß ich nicht.
Der kleine Kader, den sie im Moment haben, scheint ja momentan befruchtend zu wirken, also dass sie dann sich tatsächlich gegenseitig dann auch zu mit besseren Leistungen dann auch anstacheln, aber gleichzeitig auch die Teamchemie irgendwo stimmt. Hättest du vor der Saison erwartet, dass es sich so momentan zumindest auswirken wird?
Habe ich nicht erwartet. Ich habe eher gedacht, mit der Belastung im Sommer und dem kleinen Kader zusammen, dass es da schon früh zu personellen Problemen kommen könnte. Aber es scheint ja ganz gut zu laufen. Ich glaube auch als Spieler, wenn man sich mal in die Perspektive der Spieler reinversetzt, ist es ja ein Unterschied, ob ich einen breiten Kader habe und mir Sorgen machen muss, in Anführungsstrichen, ob ich spiele oder nicht. Oder ob ich weiß, hey, wir sind eh so wenige. Ich werde auf jeden Fall zu meinen Einsatzminuten kommen und dann haue ich da auch alles raus. Ja. Ich glaube, den Wechsel haben die Bayern ganz gut hinbekommen, also die, die schon dort waren und die Neuen, das, was Max Eber gesagt hat, finde ich sehr bezeichnend, weil mir ist da so ein bisschen aufgegangen, ach krass, ja stimmt, die sind wirklich besser, die, die schon da waren. Die sind wirklich eine Stufe aufgestiegen, eben mit den Neuen, die mit dazugeholt wurden und wir haben ja über den Transfermarkt der Bayern viel gewitzelt und dann und wann unsachliche Kritik geäußert, Thema Woltemade und so weiter und so fort. Aber alles in allem muss man jetzt sagen, dass die Mannschaft aktuell zumindest Anfang Oktober sehr gut dasteht, wie sie ist.
Ja, auch Luis Diaz, wo man ja gesagt hat, oh, zu alt, zu teuer, da hätte man vielleicht lieber wirklich tatsächlich Woltemade investieren müssen. Aber das scheint ja absolut der richtige Griff gewesen zu sein, Stand jetzt zumindest, denn der hat ja jetzt 5 Tore geschossen, ich glaube 4 vorbereitet. Das ist genauso viel wie Coman in der ganzen letzten Saison.
Und er ist nicht verletzt gleichzeitig.
Das stimmt auch, zumindest ist über
noch
ihn nicht so bekannt, dass er so verletzungsanfällig ist wie Coman.
Genau, Luis Diaz, sehr guter Transfer, hat diese Bissigkeit auch mit dabei, hat die Schnelligkeit, das Tempo, die Technik und bringt auch nochmal so eine Coolness mit in diese Mannschaft rein, auch in diesen Situationen dann einfach, die ich finde immer beeindruckend, in welche Räume er geht, welche Räume er sieht, um reinzustarten, und dann wird er natürlich auch entsprechend bedient mit den Mitspielern bei Bayern und wird dann in diese Situation gebracht. Aber auch dieser Doppelpack am Wochenende kam jetzt auch nicht von ungefähr. Ist einmal sehr gut gelaufen und einmal hat er ihn richtig reingezündet, wo du auch siehst, da ist richtig Überzeugung mit dabei. Mhm. Also der, finde ich, hat mich auch positiv überrascht, obwohl man natürlich wusste, dass da ein guter Spieler kommt, aber dass er direkt so einschlägt, damit hat man, glaube ich, also ich zumindest nicht gerechnet.
Zumal er ja auch in den ersten Spielen, also im Supercup erinnere ich mich an ein paar Situationen gegen Augsburg oder auch im Pokal gegen Wiesbaden, ja wirklich hundertprozentige Chancen dann gefühlt am Anfang reihenweise versemmelt hat.
Ja, und trotzdem die Statistik dann mitzubringen, ist schon eine Nummer.
Und vor allen Dingen jetzt auch sehr viel Einfluss auf das Spiel hat, vor allen Dingen auch mehr als einer seiner Vorgänger. Coman haben wir schon angesprochen, aber Sané wäre ja auch so ein Kandidat gewesen, der auch zumindest auf dem Flügel spielt, ja auch mal links eingesetzt wurde. Aber das ist ja, was Körpersprache angeht, was auch Impact auf das Bayern-Spiel angeht, das sind ja Welten.
Total, und in die Kabine kann man gar nicht reingucken. Für mich war Sané häufig so ein Schönwetterspieler. Der hat dir die Tore gemacht, wenn sie 3-0, 4-0, 5-0 gefallen sind und auch schöne Dinger, die auch beeindruckend waren. Aber häufig, Thema Körpersprache, dann auch negativ gewirkt auf dem Spielfeld, wo du dachtest so, hey, komm, da muss doch ein bisschen was gehen. Und das war eher, finde ich zumindest, in der Außendarstellung, wie gesagt, wir können nicht in die Kabine reingucken, so dass er da die Mannschaftskollegen mit runtergezogen hat. Und das sehe ich bei Diaz überhaupt nicht. Das ist einer, der wirklich, du weißt, der hat einen Torhunger, der ist unstillbar. Mhm. Und der versucht, und das ist egal, ob das das 1-0 ist oder das 3-0, der gibt 100%, hat man zumindest das Gefühl. Und das hatte ich bei Leroy Sané ehrlich gesagt nicht immer.
Das scheint er in der Kabine aber auch zu geben, wenn man zumindest so zuhört, was Joshua Kimmich über ihn erzählt. Also wie er mit seinem nicht perfekten Englisch und dann mit der Tatsache, dass eben in der Mannschaft nicht viele Spanisch sprechen, sich dann trotzdem schon integriert hat innerhalb dieser, was ist er denn jetzt da, 8 Wochen oder so, nicht mal.
Mhm. Ja, total, total. Und da kommt es, glaube ich, viel mehr auf Zwischenmenschlichkeit als auf die wirkliche Sprache darauf an, wie offen du bist und wie viel Bock du auch hast, da dabei zu sein. Wenn die Mitspieler merken, was du für ein wichtiger Spieler bist, was sie schon lange gemerkt haben dürften, dann fällt die Integration da, glaube ich, auch nochmal leichter.
Ja, und er zeigt Spaß am Spiel, offensichtlich auch Fröhlichkeit neben dem Platz, da dieses Kämpferherz, den Bock auf Titel, die er ja mitbringt, hat er ja auch gesagt, als er gestartet ist, ich will Titel in einem anderen Land gewinnen, das war ja sein großer Anreiz, um dann auch zu den Bayern dann zu wechseln. Ja, und das ruft er im Moment dann auch tatsächlich ab. Erinnert er dich auch ein bisschen an Franck Ribéry?
Den Vergleich habe ich bisher noch nicht gehabt in meinem Kopf. Aber klar, Flügelflitzer mit Torhunger und so einer gewissen ich gebe auf nichts irgendwas, sondern ich spiele einfach, könnte man schon zusammenbekommen, ja.
Und vor allen Dingen auch dem Willen, nach hinten zu arbeiten. Das war ja was bei Ribéry am Anfang auch nicht wirklich da war. Das mussten seine Trainer ihm ja so langsam einbläuen, wenn ich mich da richtig erinnere. Gut, bei Diaz, der hat das wahrscheinlich vorher dann auch schon mehr aufgesaugt, dass er da mehr mit nach hinten arbeiten muss. Und das macht er ja auch.
Ja, ich glaube, in Liverpool spielst du nicht, wenn du nicht nach hinten arbeitest.
Eben, das ist in der DNA dann irgendwo verankert, sowohl bei Liverpool als offensichtlich auch bei Diaz. Und da haben die Bayern ja auch drüber gesprochen, seine Herkunft, dass er eben aus kleinen Verhältnissen kommt, immer sehr viel gearbeitet hat, sich auch nie leisten konnte, irgendwo ja abzudrehen und vielleicht dann irgendwie ja, irgendwelche Luxusgeschichten in den Vordergrund zu stellen, hilft natürlich dann auch.
Ja, gerade wenn es natürlich läuft, dann erzählen sich solche Geschichten gut und das macht dann auch Spaß, sie zu erzählen, weil wir das alle lieben, kommt aus dem Nichts und ist bodenständig und dann passt er da sehr gut rein. Aber auch ein Aubameyang mit seinen Pelzmänteln auf der Tribüne hat am Schluss überzeugt. Also ich glaube, das ist halt sowas, was in unser deutsches Verständnis sehr gut reinpasst, was wir feiern. Und entsprechend passt das jetzt gerade natürlich auch, wo sie erfolgreich sind. Wenn sie jetzt nicht erfolgreich wären und er nicht so gut getroffen hätte, dann würde es ihm vielleicht um die Ohren fliegen. Wer weiß.
Da sind wir natürlich auch in der richtigen Profession dafür. Wir würden es ihm selbstverständlich dann um die Ohren hauen.
Das genau. Ist klar.
Da sind wir Journalisten dann natürlich auch immer irgendwo, ja, irgendwo gefangen in dem, was wir da liefern müssen.
Und hier kommt kurz Werbung. Ganz ehrlich, Leute, ich kann es kaum noch erwarten, endlich FC 26 auf meiner PlayStation 5 in Betrieb zu nehmen. Ja, richtig gehört. Ich, Pit Gottschalk, zocke mit Hilfe von EA Sports. Und das sogar aus beruflichen Gründen. Denn was nur wenige wissen, bevor ich meine Analyse zu einem Bundesligaspiel schreibe, spiele ich beide Mannschaften komplett durch. Das Vorspiel hilft ungemein. Ich lerne die einzelnen Spieler kennen und durchschaue die Taktik der Trainer. Das ist jetzt besonders zu Beginn der Bundesliga-Saison wichtig. Am zweiten Spieltag wollte ich zum Beispiel das Derby zwischen HSV und St. Pauli checken. Wie gut sind die Neuzugänge? Wie arbeitet die Fünfer-Abwehrkette? Wie klappt das Flügelspiel? Das alles liefert FC 26 in einer Qualität und Detailgenauigkeit, die atemberaubend sind. Leider war das Spiel noch nicht draußen. Ich ging quasi unvorbereitet in den Volkspark, da merkte ich wieder, wie mir das Spiel immer hilft. Aber das ändert sich ja jetzt. Ende September kommt FC 26 endlich auf den Markt. Und wir bei Feverpitch dürfen uns gleich doppelt freuen, denn EA Sports macht uns ein Angebot, das wir unmöglich ablehnen können. Wir bekommen FC 26 eine Woche vorab, vor allen anderen Fußballfans. In den Shownotes findet ihr einen Link, um die Ultimate Edition zu bestellen. Das ist das Beste, was man kriegen kann. Also ich schlage da gleich zu, ich will ja wissen, was ich da schreiben soll. Und für alle, die selbst nicht zocken, kleiner Tipp von mir, FC 26 ist das perfekte Geschenk für den Sohnemann oder die Enkelkinder. Ich sage euch aus eigener Erfahrung, wenn ihr das Spiel besorgt, seid ihr die zu Hause der Held.
Wenn du es vergleichst, Woltemade, ja, guter Spiel, also zeigt ja bei Newcastle, dass er sein Geld wert ist, ob er jetzt 90 Millionen wert ist, das mag ich nicht beurteilen, aber dass er zumindest trifft und auch nicht viel Eingewöhnungszeit offensichtlich braucht, um zu treffen, aber das trifft auf Diaz dann ja auch zu.
Absolut, würde ich genauso unterschreiben. Die Frage ist, hätte Woltemade überhaupt zu Bayern München gepasst? Ich glaube nämlich nicht, weil da ist ein Harry Kane, der wird 90% der Spielzeit einnehmen auf genau der Woltemade-Position. Und dann kann er nur rechts oder links eingesetzt werden, was jetzt nicht wirklich seinen Fähigkeiten 100% entspricht. Das ist einfach seine Zweitposition. Ich glaube, der wäre dann nicht glücklich geworden. Vor allem dann der Schritt innerhalb Deutschlands ist, glaube ich, auch nochmal ein anderer, wie wenn du sagst, hier Schnitt und ab geht's in die Premier League. Ja. Dort kriegt er das Vertrauen, dort kann er auf der Position spielen, wo er möchte. Hat jetzt sich sogar am Wochenende den Ball geholt und den Elfmeter reingedonnert. Und zwar auch ohne Kompromisse, in Ruud van Nistelrooy-Manier unter die Latte gejagt, das Ding. Mhm. Ich glaube, der hätte nicht zu Bayern gepasst. Mhm. Ich denke, dass das der bessere Schritt war. Und die Bayern können auch froh sein, dass sie für ihn nicht zu viel Geld ausgegeben haben, sondern Luis Diaz geholt haben und den Woltemade-Deal beerdigt haben.
Stand jetzt gut investiertes Geld. Hätte Florian Wirtz denn hingepasst zu den Bayern jetzt in der aktuellen Mannschaft? Würdest du ihn da sehen? Ich meine, anfängliche Probleme bei Liverpool hat er ja auf jeden Fall, aber die hätte er bei Bayern wahrscheinlich auch gehabt.
Wahrscheinlich. Weiß ich nicht, ob er da so gut hingepasst hätte mit Musiala zusammen. Diese zwei Kreativen, gut, haben wir in der Nationalmannschaft auch schon gesehen, dass das funktionieren kann, aber dann musst du die Mannschaft auch entsprechend bauen. Und bisher sehe ich die Mannschaft nicht so gebaut, dass du da diese zwei absoluten Kreativzentren dabei hast. Aber ich glaube schon, dass man das als Kaderplaner, als Trainer dann irgendwo wie unter einen Hut bekommt. Also einen Florian Wirtz würde ich immer nehmen.
Auch für 150 Millionen.
Ja gut, wenn du sie hast, dann ja.
Na gut, das Sondervermögen wäre bei den Bayern ja da gewesen, aber jetzt brauchten sie ja dann ja eben nur die 70, die sie dann für Diaz bezahlt haben. Wenn wir sagen, Diaz der neue Ribéry, Olise der neue Robben, haben wir schon Namen für die beiden?
Diaz, nee, keine Diaz, Ahnung, ja, weiß ich
oder
nicht.
Oder Olias.
Olias, auch gut, ja.
Nein, aber die beiden natürlich eine tolle Flügelzange, vielleicht das Beste, was die Bayern momentan zumindest auf dieser Position dann auch in den letzten Jahren zu bieten hatten. Auch Serge Gnabry, weil wir vorhin über Spieler sprachen, die in der letzten Saison eben nicht so performt haben, aber mittlerweile ja fast wie Neuzugänge dann auch wirken. Gnabry müsste man dazu zählen. Kann der nur, wenn er unter Druck steht, einen neuen Vertrag zu brauchen?
Das ist eine gute, in Klammer reißerische Frage. Aber das weiß ich nicht. Ich würde gerne ab und zu mal in die Köpfe der Profis schauen, was da tatsächlich eine Rolle spielt und was nicht. Vielleicht ist es auch die Entbehrlichkeit, die ihm vor Augen geführt wurde bei Leroy Sané bei dem Transfer, dass man da gesagt hat, ja gut, dann gehst du, wenn du nicht zu unseren Konditionen verlängern möchtest, dass er da auch nochmal einen Kick bekommen hat für sich selbst und gemerkt hat, vielleicht muss ich nochmal ein bisschen, vielleicht weiß man ja nie, hat sich auch die private Situation verändert, hat er im mentalen Bereich gearbeitet, ich weiß es nicht, aber was rauskommt ist, dass er ein deutlich besserer Spieler in dieser Saison bisher ist, als es in der vergangenen Saison war.
Absolut eine Hilfe da vorne bei den Bayern auf jeden Fall und trägt extrem dazu bei, dass die Bayern eben nach 10 Pflichtspielen bei 10 Siegen dann stehen und vor allen Dingen ja auch einem ja wirklich genialen Torverhältnis, für das ja im Grunde vor allen Dingen Harry Kane natürlich sorgt, aber der ja auch nochmal, war schon immer ein Spieler, der mehr war als ein reiner Strafraumspieler, aber in dieser Saison gefühlt das nochmal mehr unterstreicht, vielleicht auch, weil Musiala nicht da ist, dass er dann mehr auch mal aus der Spielmacherposition kommen muss?
Vielleicht, ja. Ich kann mir vorstellen, das ist genau der Effekt, den du hast, wenn du eine kleinere Mannschaft hast. Also wenn du da jetzt einen Ersatz Flo Wirtz hättest für Musiala, dass du sagst, gut, jetzt hat sich der Musiala schwer verletzt, aber wir haben ja noch den Wirtz, dann wäre dieser Ruck vielleicht nicht durchgegangen. Hätte Harry Kane vielleicht nie die Idee gehabt, ich muss jetzt ein bisschen mehr für die Spielgestaltung tun, ein bisschen mehr aus der Tiefe kommen. Hat sich dazu entschieden, woran es jetzt genau gelegen hat, können wir nicht eindeutig nachweisen, aber dass er sein Spiel verändert hat, ist, glaube ich, offensichtlich. Und dass er seine Kaltschnäuzigkeit weiter behält, finde ich super beeindruckend. Also wenn ich ihm zuschaue, dann denke ich immer, der hat so ein Selbstverständnis, diese Tore zu schießen. Auch jetzt gegen Frankfurt wieder, hat so 1,5 Meter Platz, sieht frei und der findet immer den richtigen Weg zwischen Härte im Schuss und doch der nötigen Präzision. Häufig hast du die Ballstreichler oder die ihn auf Tribüne Reihe 70 pölen, den Ball. Und ja. Harry Kane findet da ein sehr schönes Zwischending immer wieder, was mich wirklich beeindruckt bei ihm.
Ja, dieses 2:0 gegen Frankfurt dann von außerhalb des Strafraums, wirklich eine Schusstechnik, da kannst du nur mit der Zunge schnalzen.
Ja. Voll. Und daran, finde ich, sieht man dann immer, was er für ein Topspieler ist, dass er genau in dieser Balance sich befindet und deswegen auch so viele Tore schießt.
Deshalb ist auch den Bayern-Fans in der 80. Minute, glaube ich, ziemlich das Herz in die Hose gerutscht. Also mir als Sympathisant auf jeden Fall. Denn ich habe auch bei Social Media dann einige sofort schreiben sehen, als er auf der Erde lag mit schmerzverzerrtem Gesicht. Da gehen sie hin, unsere Saisonambition.
Ja, bei vor allem diesem kleinen Kader wäre das, glaube ich, verheerend, wenn Harry Kane ausfallen würde.
Weil ja auch Jackson, wie man ihn jetzt auch immer ausspricht, noch nicht der Ersatz natürlich sein kann. Allerdings hat er seine Ansätze natürlich gegen Paphos immerhin dann auch schon mal unter Beweis gestellt. Also das ist einer, der kommen kann, aber natürlich wahrscheinlich noch mehr Anlaufzeit braucht als jetzt zum Beispiel Diaz, weil er eben auch so eher selten spielt.
Ja, Nicolas Jackson ist ein richtig guter Spieler. Ich habe ihn letzte Saison häufiger bei Chelsea gehabt in der Conference League, wo jetzt natürlich auch die Gegner nicht die allerbesten waren, muss man dazu sagen. Aber das ist ein richtig guter Spieler, aber natürlich um Klassen entfernt von Harry Kane. Das ist überhaupt keine Frage. Und wenn du in diesem Bayern-Kader einen Unterschiedsspieler neben Jamal Musiala hast, dann ist es halt Harry Kane. Das ist dein absoluter Topstar. Das ist so ähnlich wie wenn bei Barca Lamine Yamal ausfällt. Das macht einen großen Unterschied. Dann bist du kein Weltklasse-Team mehr, sondern eine Kategorie drunter. Sieht man auch bei Paris, wenn da Ousmane Dembélé fehlt, dann ist das eine andere Mannschaft.
Jetzt hast du gesagt, Unterschiedsspieler Musiala, der im Moment ja noch auf Eis liegt, leider möglicherweise dann Ende des Jahres schon zurückkommt, vielleicht auch erst Anfang nächsten Jahres, so ganz genau steht das ja noch nicht fest. Aber der wird ja nach seiner schweren Verletzung sicherlich ein bisschen Zeit brauchen, um wieder reinzukommen, so einfach zurück in die Mannschaft zu kommen. So ein Automatismus dürfte das nach aktuellem Stand dann aber auch nicht sein.
Ja, ist, glaube ich, viel Glaskugel, aber Musiala ist, den hat auch keiner gefragt, ob er lange Anlaufzeit braucht, um von der zweiten Mannschaft in die erste zu kommen oder von der Jugend dann den Sprung zu schaffen. Der ist ihm problemlos gelungen. Ich glaube, er kennt die Mitspieler, er weiß, wie es läuft, dass du am Anfang natürlich nach so einer Verletzung deine Probleme hast, deinem Körper wieder so zu vertrauen, wie du ihn kennst. Das wird unweigerlich kommen, aber es gibt auch Spieler, die können damit besser umgehen, manche können damit schlechter umgehen. ich glaube, Musiala wird sehr schnell wieder in diese Mannschaft reinfinden und ihr wieder helfen können.
Zumal es ja auch in einem funktionierenden Kollektiv dann auch für einen Unterschiedsspieler einfacher sein dürfte, wieder reinzukommen, weil die Maschine um ihn rum dann einfach läuft und er sich dann auch selber dann nicht zu sehr unter Druck setzen muss, dass er jetzt wieder für alles verantwortlich ist, was irgendwie für die Spielgestaltung dann notwendig wäre.
Ich weiß gar nicht, ob sich Jamal Musiala schon überhaupt jemals unter Druck gesetzt hat.
Das stimmt auch wieder.
Es wirkt so federleicht, was der Junge dort macht. Also von daher weiß ich gar nicht, ob das ein Problem wird oder ob der da einfach hingeht zum Kicken. Der wirkt für mich wie so ein Junge, der mit dem Ball unter dem Arm auf den Bolzplatz geht und einfach ein bisschen Kicken Bock hat auf Kicken. So. Und das macht er halt auf der ganz großen Bühne. Und ich glaube, genauso wird es dann auch werden. Und das wird eine große Verstärkung für die eh schon gut spielenden Bayern. Wenn du so einen Unterschiedsspieler hast, der dir fehlt und du pflügst trotzdem so durch die Bundesliga, dann bist du schon mal auf einem sehr guten Niveau. Und vielleicht kommt der Musiala dann genau zu dem Zeitpunkt, wo es bei den Bayern im Kopf etwas schwieriger wird. So ein Dezemberspiel dann in, weiß ich gar nicht, in Hamburg oder so, wo du dir denkst, oh, muss das sein? Oder in Wolfsburg. Und dann kommt so ein Musiala und treibt dich nochmal an. Vielleicht ist das genau der richtige Zeitpunkt dafür.
Könnte natürlich dem ganzen Kick geben, aber es kommen ja noch mehr aus der Verletzung zurück. Davis zum Beispiel auf links, wo ja momentan dann eben auch immer Ersatzprogramm laufen muss. Stanisic dann auch verletzt, dann ist es Leimer. Aber es funktioniert ja trotzdem nur mit Davis, wäre es natürlich auch nochmal eine andere Qualität. Und Ito als zusätzliches Backup dann sowohl für die Außen- als auch dann für die Innenverteidigung. Wäre natürlich dann auch, ist auch nochmal wieder ein Push dann ins nächste Level, was den Unterschied zum Rest der Liga dann nochmal wieder größer werden lässt.
Das ist so, ja. Ich glaube, wie wir vorhin schon besprochen haben, die Bayern werden da wegeilen, weil einfach das Zentrum der Liga, die Basis der Liga zu groß ist, zu breit ist. Ein Dortmund ist nicht so viel besser als Frankfurt, als Stuttgart, als dass du da damit die Punkte einbuchen kannst. Und bei den Bayern, die können die Punkte halt einbuchen. Ob es mal gut läuft oder nicht gut läuft, ob mal Champions League war, unter der Woche irgendwie anstrengendes Auswärtsspiel in Spanien oder in der Türkei und dann du zurückkommst und ein Spiel hast am Wochenende, ist denen, glaube ich, grundsätzlich egal, obwohl der Kader so klein ist, weil sie eben zu dem eh schon guten Kader, der schon gut funktioniert, jetzt noch peu à peu ihre Verstärkung oben draufsetzen können, die aus den Verletzungen zurückkommen.
Und weil sie einen Trainer haben, der auch Spieler wieder aufrichten kann, die im Grunde schon abgeschrieben waren. Letzte Saison hat Vincent Kompany das mit Leon Goretzka geschafft. Diese Saison offensichtlich mit Sacha Boué.
Ja, hat mich auch gewundert, dass er immer mehr spielt und gute Einsatzminuten bekommt, ordentliche Partien macht. Ich finde insgesamt, dass Vincent Kompany, als er von Bayern verkündet wurde als neuer Trainer, habe ich gedacht, das ist keine gute Idee. Der ist noch nicht stabil genug, um in diesem bayerischen Kosmos zu überleben. Er hat mir und ich glaube ganz vielen anderen das Gegenteil bewiesen, weil er, glaube ich, dieser im Basketball sagt man Players Coach ist, der selbst gespielt hat und mit den Spielern besonders umgeht. Das ist nicht der Trainerdiktator, den du mit dem Nachnamen ansprechen musst, sondern es ist einer, der weiß, wie er sich wo an die Spieler, wie soll ich sagen, ran fühlen kann und mit denen dann auch in so gutem Kontakt ist, dass er die weiterbringt. Und es liegt ja nahe, Vincent Kompany immer Verteidiger gewesen, auch wenn er Innenverteidiger war, aber der weiß, wie sich so ein Boué fühlt. Der weiß, wie es ist, dass es mal nicht so läuft. Und ich glaube, da kann er dann wirklich Spielern helfen, da wieder rauszukommen. Musst du übrigens auch bei so einem engen Kader, weil sonst kommst du da in größere Probleme, wenn du auch noch die nicht verletzt sind und die nicht so spielfähig sind, auch noch verlierst irgendwie. Weil du sagst, alles schlecht, schon immer schlecht gewesen, müssen wir rausschmeißen. Also es ist der Weg, den er gewählt hat und ich finde, es ist der richtige.
Ja, weil er eben auch durch sowas die Kabine gewinnt und dann eben alle auch für ihn dann letztlich spielen. Und weil er ja mittlerweile offensichtlich auch die Herzen der Vereinsführung gewonnen hat. Uli Hoeneß, Herbert Hainer, wer da alles dann, Dresen, also alle, die da groß mitsprechen, schwärmen ja offensichtlich in den höchsten Tönen. Im Doppelpass wurde ja dann auch schon von der neuen Ära als Bayern-Trainer fabuliert. Ich muss sagen, ja, da ist ein Meistertitel wahrscheinlich noch nicht genug, oder?
Glaube ich auch. Die Bayern haben ja nicht, also der Anspruch ist, es ist ja der Minimalanspruch, deutscher Meister zu werden und deutscher Pokalsieger. Aber um dir wirklich Argumente für dich selbst zu sichern, muss es dann in Richtung Champions League gehen. Mhm. Das geht nicht anders. Ich glaube, du kannst keine Bayern-Ära prägen ohne Champions League-Sieg. Das geht nicht. Mhm.
Bayern-Ära mit Champions League Triple 2012-13. Wenn man da den Saisonstart vergleicht mit heute, dann ist der aktuelle Saisonstart besser als damals unter Jupp Heynckes. Sind Sie damit jetzt dann auch tatsächlich schon Europa-Cup-Favorit und es geht nur ums Triple?
Nein. Das sind, glaube ich, die Schlagzeilen, die wir gerne hätten, aber die, das ist nicht realistisch. Wir sind Anfang Oktober, es läuft gerade gut. Ich finde auch immer, die Vergleiche hinken sehr stark, weil du erstens in einer anderen Ära bist. Vor zehn Jahren war der Fußball ganz anders. Man kann sich mal das WM-Finale 2014 angucken, mit dem heutigen Fußball vergleichen. Da denkt man sich schon, wow, was ist seitdem denn passiert? Also ich glaube, das hinkt. Und dann, wenn du sagst, ja, guter Saisonstart, super, dass sie gut in die Saison reinkommen, aber das Champions-League-Finale findet Ende Mai statt. Und ob du dann als Mannschaft noch so funktionierst, wie du es jetzt tust, soziale Bindungen können sich in alle Richtungen verändern. Und wenn du als Mannschaft irgendwo mal einen kleineren Haken drin hast, dann kann es das schon gewesen sein mit der Champions League. Guter Saisonstart hin oder her.
Guter Saisonstart auch von Borussia Dortmund. Würdest du sagen, dieses 1:1 gegen Leipzig war eher so ein, ja, eher ein kleiner Knacks, oder ist das die Bestätigung dessen, was sie vorher gezeigt haben?
Gute Frage. Ich würde sagen, es ist die Bestätigung, und mit dem 1:1 können sie relativ zufrieden sein. Ich finde, alles in allem war das in Ordnung von beiden Mannschaften. Du hast halt bei Dortmund, und wenn du eine absolute Spitzenmannschaft sein möchtest, darfst du dir das eigentlich nicht erlauben, immer wieder diese Phasen, wo es am Energielevel scheitert, wo sie keinen Zugriff aufs Spiel bekommen, wo sie keine Dominanz insgesamt über den Gegner haben. Und gegen Leipzig war das auch über einige Strecken so. Am Schluss dieses 1:1 ist okay. Sie hatten nur noch Glück mit der ein oder anderen Chance bei den Leipzigern. Hätte auch noch anders ausgehen können. Ich glaube, eine Niederlage wäre wirklich ein Knacks gewesen. So ist dieses 1:1 gegen Leipzig ein Ergebnis, mit dem man rundum zufrieden sein kann. Und deswegen ist, glaube ich, der Saisonstart auch gelungen bis hierher. Vor allem, wenn wir es mit der letzten Saison vergleichen, dürfen wir, glaube ich, sagen, dass die Dortmunder aufgegleist sind in Richtung oben mit dabei sein.
Und weil sie es ja in dieser Saison auch schaffen, dieses große M, was immer über Borussia Dortmund lastet, mal nicht dann vermissen zu lassen, Mentalität, weil sie haben, glaube ich, insgesamt unter Kovac dann schon 4 Spiele nach dem Rückstand dann nochmal zumindest in einen Punktgewinn umgewandelt. Und das ist ja auch schon mal eine Qualität. Und vor allem den dann hinten raus abgesichert. Kovac hatte ja dieses Trapattoni-Zitat von, wenn du das Spiel nicht gewinnen kannst, darfst du es auf jeden Fall nicht verlieren. Und dann eben hinten eben den Punkt gerettet. Also auch vielleicht noch eine Cleverness reingekriegt aus deiner Sicht?
Ja, ich dachte, du sprichst mit dem großen M von der Meisterschaft.
Ja, das kommt gleich. Das will er ja gar nicht hören, aber.
Genau. Wahrscheinlich ist es das, dass die Mannschaft auch nochmal gereift ist, auch nochmal anders eingestellt ist von Niko Kovac. Ich glaube, dass der auch die Erfahrung hat, so eine Mannschaft dann hinten raus auch effizient zu machen, dass du dir solche Punkte nicht mehr nehmen lässt. Da gibt es mal Glück und Pech hinten raus. Wir wissen alle, wie das laufen kann, dass nochmal irgendwo ein Ball durchrutscht, aber du kannst zumindest die Wahrscheinlichkeit erhöhen, am Schluss einen Punkt zu holen, und ich glaube, diese Wahrscheinlichkeit hat Niko Kovac zunehmend der Mannschaft beigebracht.
Also Dortmund wieder auf dem Weg zurück, eine Spitzenmannschaft zu sein. Spitzenmannschaft, das war das, was Riedle Baku über RB Leipzig jetzt dann auch schon gesagt hat nach dem Saisonstart. Aber man kann zumindest festhalten, nach der 0-6-Klatsche gegen Bayern haben sie auf jeden Fall sehr, sehr viel gelernt gehabt.
Ja, die Blauäugigkeit innerhalb eines Spiels abgelegt. So kann man das, glaube ich, nennen. Sie haben super viele interessante Spieler, wie Leipzig eigentlich immer hat. Die machen richtig Spaß, finde ich, beim Zuschauen. Ist es eine Spitzenmannschaft vom Potenzial her bestimmt? Ob sie es auf Dauer so hinbekommen, wird die große Frage. Weil wenn wir mal gucken, die Gegner waren Heidenheim, Mainz, Köln und Wolfsburg vor Dortmund. Ja, Siegesserie von 4 Spielen in Folge, 5-mal in Folge nicht verloren. Aber man muss das, glaube ich, ins Verhältnis setzen.
Ja.
Und da würde ich mal noch nicht zu hochgreifen an Leipzigs Stelle. Die müssen noch beweisen, dass sie tatsächlich diese Spitzenmannschaft sind. Gerade mit diesen vielen talentierten Spielern, die über viel Potenzial verfügen, die müssen es erstmal schaffen, das dauerhaft abzurufen. Wenn sie das schaffen, wenn sie so Richtung Januar, Februar, März immer noch auf dem Niveau spielen oder sogar besser sind, dann kann man, glaube ich, von einer Spitzenmannschaft sprechen.
Immerhin haben sie es auf jeden Fall geschafft, dann nach diesem Debakel von München nur noch 2 Gegentore zu kassieren und damit die Tordifferenz dann auch im erträglichen Rahmen bzw. ausgeglichen jetzt zu halten. 8-8, das gab es ja auch so lange nicht, dass jemand auf dem 3. Tabellenplatz mit einer ausgeglichenen Tordifferenz stand. Aber gut, dieses Bayern-Spiel, das ist eben sehr bemerkenswert in jeglicher Hinsicht gewesen. Marcel Schäfer hat im Grunde genau das gesagt, was du auch gesagt hast, demütig bleiben. Es gibt noch eine ganze Menge zu verbessern. Auch bei Bayer Leverkusen, wie siehst du die? Die haben jetzt 3 Siege aus 4 Spielen unter Kasper Jöhlmann.
Das ist genau das gleiche Thema. Alles in allem sehr neue Mannschaft zusammengestellt, viele Abgänge gehabt. Wir kennen ja den Start mit Erik ten Hag, der reichlich in den Sand gesetzt wurde. Und daraus haben sie jetzt, finde ich, das Beste gemacht. Sie haben den Turn geschafft, aber mal schauen, wie es weitergeht. Gerade so mit der Champions League-Belastung, wenn dann da auch mal größere Gegner kommen. Sie haben jetzt gegen Kopenhagen, gegen die PSV nur gepunktet, aber nicht gewonnen. Also ja, abwarten, glaube ich, bei Leverkusen. Geht in die richtige Richtung. Die Tendenz in den letzten Spielen stimmt, aber auch da weit weg von der Spitzenmannschaft, als Spitzenmannschaft in der tatsächlichen Bezeichnung.
Zumal ja auch Union Berlin jetzt am Wochenende auch nicht unbedingt der große Prüfstein war. Aber zumindest der Fußball, den sie gegen Union gespielt haben, war schon mal wieder das, was man wahrscheinlich in Leverkusen auch gerne sehen will. So ein bisschen Xabi Alonso-Style im Sinne von, dass man 74% Ballbesitz immerhin hatte, aber und 92% Passquote, glaube ich, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Also das ist zumindest schon mal positiv, aber eben, wenn der Gegner es auch zulässt und der extrem limitiert ist, dann ist die Aussagekraft jetzt nicht so hoch.
Das stimmt. Dieser Power-Fußball gefällt mir auch jetzt wieder besser. Auch wenn sie ins Tempo kommen, bei 74% Ballbesitz hast du nicht allzu häufig diese Umschaltsituationen. Aber wenn sie in die kommen, dann sind sie super gefährlich. Mhm. Das hatten sie auch unter Xabi Alonso. Dann übers Tempo war die Gefahr noch mal größer und haben sie es echt klasse ausgespielt. Da kann man jetzt so sagen, da hätte man gegen Union, glaube ich, noch mehr rausholen können aus diesen Situationen. Aber wir wollen mal nicht unken, wenn wir das zum Saisonstart vergleichen oder mit dem Saisonstart vergleichen, dann sind sie da auf einem guten Weg.
Und man muss ja sagen, spielermäßig ist das ein Riesenumbruch gewesen. Dann noch dieser Trainerwechsel nach 2 Spieltagen. Also da kommt schon einiges zusammen, was dann eben auch erstmal wieder gerade gerückt werden muss.
Ja, genau. Und deswegen sage ich, die sind auf dem richtigen Weg, haben ordentlich jetzt in den letzten Wochen, glaube ich, gearbeitet. Auch für Jöhlmann muss man da sagen, der kriegt da eine fertige Mannschaft hingestellt, muss am Anfang der Saison irgendwie nach 2 Spieltagen war es, glaube ich, übernehmen. Mhm. Und aus dem Spielermaterial, was er zur Verfügung hat, seine Spielidee irgendwie rausentwickeln. Das ist ja auch nicht so einfach. Es ist ja nicht, dass du da hinkommst und sagst, ich bastel mir jetzt eine Mannschaft, die zu meinem Spielstil passt und dann schaukeln wir das schon irgendwie. Also in dieser schwierigen Zusammenstellung haben sie es wirklich sehr gut gemacht in den letzten Wochen.
Gucken wir mal, wie der Trend weitergeht. Für wen ist denn aus deiner Sicht jetzt diese Länderspielpause segensreich oder eher dann doch hemmend?
Das ist sehr individuell, um mal eine allgemeine Antwort zu geben. Ja. Ich glaube, das kann man nicht wirklich beurteilen. Es ist immer die Frage, was machst du aus der Situation? Wenn du gerade einen Lauf hast, tut es dir gut, kurz durchzuatmen oder willst du sofort das nächste Spiel spielen? Wenn es gerade nicht so gut läuft, willst du sofort das nächste Spiel spielen, um es besser zu machen oder brauchst du erstmal 1,5 Wochen, um zusammen an verschiedenen Themen zu arbeiten, um dann wieder die Möglichkeit zu haben, es besser zu machen? Ich glaube, bei der Eintracht tut es ganz gut, Eintracht Frankfurt, dass jetzt Länderspielpause ist, weil die ihre Defensivprobleme dringend in den Griff kriegen müssen. Und da hilft dann, wenn du mehr Zeit mit der Mannschaft hast. Mir ist schon bewusst, dass einige auch da zur Nationalmannschaft fahren. Aber alles in allem kannst du, glaube ich, das Defensivkonzept nochmal überarbeiten. Also denen tut es, glaube ich, ganz gut. Dem HSV dagegen, weiß ich nicht. Wenn du so ein 4-0 gefeiert hast und dann kannst du den Schwung erstmal nicht mitnehmen, dann ist es, glaube ich, wieder so, dass man sich da als Spieler zumindest oder als Trainer wünscht, dass es direkt weitergegangen wäre. Mhm. alles in allem tut, glaube ich, allen so eine ganz kurze Pause zum Durchatmen sicher nicht schlecht.
Wobei ja die Spieler nicht atmen dürfen, die müssen weiter Vollgas geben.
Und die Nationalspieler zumindest, ja, genau. Ja.
Und das ist ja beim FC Bayern beispielsweise, um den Kreis zu schließen, sind es 14, die im Moment auf der Reise sind. Unter anderem eben die Stars wie Diaz und Kane natürlich, die sich jetzt nicht unbedingt verletzen dürfen. Also die Angst wird wahrscheinlich bei den Bayern ganz, ganz groß mitspielen dann auch in dieser Zeit, weil ja das in der Vergangenheit dann doch so war, dass die Länderspielpause dem einen oder anderen den Flow und vielleicht dann auch mal die Gesundheit ein bisschen gekostet hat.
Gerade die Spieler, die im Sommer bei der Club-WM mit dabei waren, sieht man sehr viele, finde ich aktuell, dass die in gesundheitliche Probleme rutschen. Und klar, mit der Nationalmannschaft ist eine Umstellung, ist viel Reise, ist wenig Schlaf erstmal. Und dass dann die Verletzungswahrscheinlichkeit höher ist, liegt auf der Hand. Und die Bayern werden die Daumen drücken, dass da nichts passiert. Dass es da nicht läuft wie bei PSG zum Beispiel, wo die Hälfte der Mannschaft verletzt von der Nationalmannschaft zurückgekommen ist und zwischen den Länderspielfenstern überhaupt nicht mehr gespielt hat, also inklusive Ousmane Dembélé. Ja. Also da hoffen die Bayern natürlich drauf, aber es hilft ja nichts außer Daumen drücken. Du kannst ja nicht sagen, du kannst dich noch mit dem Nationaltrainer noch absprechen, mal kurz bei Thomas Tuchel anrufen und sagen, wenn er dann 3-4-0 führt, dann bitte keinen Harry Kane mehr spielen lassen, aber ob er sich dann dran hält oder nicht, da hast du auch keine Möglichkeiten dazu.
Das ist ja sowieso die Frage. Es wurde ja auch kritisiert, dass jetzt beispielsweise am Wochenende Vincent Kompany Kane nicht früher runtergenommen hat, weil das Spiel ja eigentlich schon entschieden war, um ihn zu schonen, um ihn einfach dieser Gefahr nicht mehr auszusetzen. Aber das muss auch der Spieler mit sich machen lassen. Ich glaube, Kane hat genau da keinen Bock drauf. Ne?
Ich glaube, darum geht es gerade bei den richtig guten die haben am allerwenigsten Bock drauf, nur 60 Minuten zu kicken, sondern denen geht es darum, zu schrubben bis zur 90. Minute. Ja. Das muss irgendwo vereinbar sein, ja.
Dann gucken wir mal drauf und drücken allen die Daumen, dass keine Verletzung kommt. Aus Dortmunder Sicht aber ja auch Schlotterbeck, das hatten wir in der letzten Woche schon hier im Podcast mal kurz angerissen, der ja jetzt auch noch nicht lange aus seiner Verletzung wieder da ist, von Nagelsmann aber dringend gebraucht wird.
Total. Auch bei Dortmund. Ganz wichtig, dass sich niemand verletzt. Ich glaube, alle Mannschaften wünschen sich das, vor allem zum jetzigen Zeitpunkt in der Bundesliga. Kannst du das überhaupt nicht gebrauchen? Gerade noch mit Champions-League-Belastung obendrauf oder Europa League oder was auch immer. Du spielst international. Ja, kannst du nicht brauchen.
Aber Nagelsmann kann Schlotterbeck gebrauchen und die Nationalmannschaft ist natürlich in dieser Woche dann auch noch Thema hier im Fever Pitch Podcast. Den kriegt ihr auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt und natürlich auch bei YouTube. Da könnt ihr uns dann auch beim Reden zugucken. Solltet ihr unbedingt mal reingucken. Fever Pitch YT, das ist der Kanal dort bei YouTube. Florian, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast heute für den Podcast.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Vielen Dank und bis bald.
Bis bald.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert. Rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden. Von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.